Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Europamagazin bei Radio Dreieckland in Freiburg am 17. April 2014. Heute im Studio die Maike. In unserem ersten Beitrag fragt Kollege Jan nach, wie leben und was machen unorthodoxe Linke in Kiew? Einen Eindruck davon vermittelt uns Ilja von der direkten Aktion Studentische Union. Außerdem: Das Anarchist Black Cross Belarus, das anarchistische Schwarze Kreuz aus Weißrussland, befindet sich derzeit auf Europa-Info- und Soli-Tour. Das anarchistische Radio Berlin sprach im Vorfeld der Tour mit einem Aktivisten. Das Interview haben wir übersetzt. Musikalisch gibt's Socium aus Belarus, aus Weißrussland auf die Ohren. Rock, Alternative, Pop-Rock. Oder Art Rock, so beschreibt sich die Band auf Jamendo.com, der Plattform für GEMA-freie Musik. Doch wie immer zunächst die Focus-Europa-Nachrichten vom 17. April 2014.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu den Focus-Europa-Nachrichten am heutigen Donnerstag, den 17. April 2014. Verhandlungen zur Krise in der Ukraine gestartet. Zur Stunde beraten die Außenminister Russlands, der USA und der Ukraine in Genf zusammen mit der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton über mögliche Auswege aus der Krise. Im Vorfeld der Verhandlungen wurde eine Antikriegsprotestaktion der Gruppe Femen unterbunden. Die Polizei verhaftete die Aktivistinnen kurz vor dem Eintreffen des russischen Außenministers vor dem Hotel, in dem die Verhandlungen derzeit stattfinden. Am heutigen Vormittag gab Russlands Präsident Putin außerdem zu, dass während dem Referendum auf der ukrainischen Halbinsel Krim russische Militärs vor Ort waren. Bereits gestern kam es in der Großstadt Mariupol nahe der russischen Grenze zur Auseinandersetzung zwischen pro-russischen Separatisten und Einheiten der ukrainischen Armee, bei denen 3 pro-russische Paramilitärs getötet wurden. Außerdem wurden nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums 63 Angreifer festgenommen. Räumung von obdachlosen Familien in Rom. In der vergangenen Woche haben ca. 200 Personen ein seit 10 Jahren leer stehendes Gebäude in Rom besetzt. Die Besetzerinnen waren größtenteils obdachlose Familien. Der römische Bürgermeister von der Partito Democratico ließ das Gebäude am gestrigen Mittwoch von 100 Polizisten räumen. Während der Räumung wurde einer Frau die Beine gebrochen, mindestens 3 Krankenwägen mussten Verletzte abtransportieren. Die Besetzer und Besetzerinnen, darunter viele Migranten und Migrantinnen, die auf dem freien Wohnungsmarkt keine Chance haben, verschanzten sich unterdessen auf dem Dach.
EU-Parlament setzt Frontex Grenzen. Das Europäische Parlament hat heute mit großer Mehrheit den neuen Regeln für Einsätze der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex auf hoher See zugestimmt. Die neue Verordnung bringt zwar gegenüber der bisherigen Regelung wichtige Verbesserungen, trotzdem bleibt der Flüchtlingsschutz lückenhaft, wie uns Maria Pelzer von ProAsyl berichtet.
Zwar ist es ein richtiger Ansatz, dass man hier regeln sollte, dass hier menschenrechtliche Verpflichtungen zu gelten haben und auch, dass die Pflicht zur Seenotrettung auf hoher See zu gelten hat. Das sind aber Selbstverständlichkeiten. Was der europäische Gesetzgeber jetzt getan hat, ist, Frontex mit Befugnissen auszustatten, auf hoher See eine vorverlagerte Grenzkontrolle sozusagen durchzuführen und dann im Zweifel Boote auch zurück zu eskortieren. In dieser Verordnung ist zwar vorgesehen, es sollen international schutzbedürftige Menschen erkannt werden, die Identität soll festgestellt werden auf hoher See, aber da fragt sich ja jeder Laie schon, wie soll das funktionieren, wenn da die Küstenwache Boote abdrängt, Pushbacks macht. Also wer soll kontrollieren, dass hier tatsächlich solche Verfahrensstandards eingehalten werden? Also es hat mit der Realität einfach gar nichts zu tun. Und deswegen wäre die bessere Alternative gewesen, man hätte als Gesetzgeber klargestellt, Pushbacks dürfen nicht erfolgen. Boote, die in Seenot geraten, müssen gerettet werden. Die Menschen müssen in die EU gebracht werden und nicht in nordafrikanische Staaten, wo sie unsicher sind, verbracht werden.
Bewegung in der Debatte um Vorratsdatenspeicherung. Der Europäische Gerichtshof stellte vergangene Woche fest, dass die europäische Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung die Menschenrechte der EU-Bürgerinnen und Bürger verletzt und deswegen für nichtig erklärt. Nun meldet sich Österreichs Technologieministerin Buris zu Wort und erklärt die Vorratsdatenspeicherung für unnötig. Seit der Einführung der Vorratsdatenspeicherung am April 2012 in Österreich wurde nur einmal auf die Daten zurückgegriffen, um wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung zu ermitteln. Alle anderen Zugriffe erfolgten wegen Eigentums- und Drogendelikten. Am gestrigen Mittwoch gab es auch im Europaparlament eine Aussprache aufgrund des EuGH-Urteils. Unter anderem sprach Cornelia Ernst von der linken Fraktion im Europaparlament.
Das EuGH-Urteil zur Vorratsdatenspeicherung ist das zweifellos bedeutendste Urteil zur Stärkung der Grundrechte der EU-Bürger der letzten Jahre. Es zeigt, dass der EU-Beitritt zur Grundrechtecharta wirkt, und es ist ein Beweis, dass es sich lohnt, auf europäischer Ebene für die Wahrung von Bürgerrechten zu streiten. Und im Namen meiner Fraktion möchte ich allen Netzaktivistinnen und Aktivisten danken aus Österreich, Irland, aber auch die vielen Unterstützerinnen und Unterstützer Europa, die diese Klage tatsächlich befördert haben. Das Urteil stellt jedes andere Urteil zur Vorratsdatenspeicherung, auch des Bundesverfassungsgerichtes, in den Schatten und sagt klar, die Richtlinie ist vollständig und rückwirkend, so kann man es lesen, aufgehoben. Sie existiert nicht mehr. Deshalb fordern wir die Beendigung der Sammelwut und des Sicherheitswahns in der EU und natürlich auch in den Mitgliedstaaten. Wir verlangen, dass alle Verordnungen und Richtlinien, die solche Speicherungen beinhalten, auf den Prüfstand kommen. Das betrifft den Datenmoloche Europol, das betrifft das Schengen-Informationssystem 2, das betrifft natürlich Eurodac, wo Strafverfolgungsbehörden Vorratsdaten von anerkannten Flüchtlingen sogar speichern. Das ist wirklich gelebter Rassismus. Betroffen sind auch die Verträge von SWIFT, von PNR mit den verschiedenen Drittstaaten. Das ist genannt worden. Nutzen wir doch heute die Gelegenheit, um klarzustellen, dass es ein EU-PNR nicht geben wird. Das ist doch heutzutage klarzustellen. Auch in den Mitgliedstaaten muss unverzüglich jede Regelung, die auf Vorratsdatenspeicherung beruht, weg. Und zwar einfach, weil sie EU-rechtswidrig sind und es keine Grundlage mehr auf europäischer Ebene dafür gibt. Wir fordern die Kommission auf, initiativ zu werden und gegen Mitgliedstaaten, die das unterlassen, Vertragsverletzungsverfahren letztendlich einzuleiten. Ein Monat, nachdem wir mit unserem NSE-Bericht die Massenausspähung der EU-Bürger aufs Schärfste verurteilt haben, haben wir nun den rechtlichen Rückenwind. Die Massenüberwachung der Menschen in der EU gehört in das Reich der Vergangenheit. Wir können heute mit einer klaren Positionierung dafür ein Zeichen setzen. Danke.
USA wollen transatlantisches Datenschutzabkommen verwässern. Wie das Portal netzpolitik.org unter Berufung auf ein internes Arbeitspapier aus der EU-Kommission berichtet, gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass die USA den transatlantischen Datenschutz verwässern wollen. Seit nunmehr 4 Jahren verhandelt die EU-Kommission mit den USA vor dem Hintergrund der Datenübermittlungsabkommen für Bankdaten SWIFT und Reisedaten PNR über ein transatlantisches Datenschutzabkommen. Durch die Snowden-Enthüllungen gab es wieder mehr Aufmerksamkeit für die Verhandlungen, die während der Präsidentschaftswahlen in den USA im Jahr 2012 eingeschlafen waren. Bei der zentralen Forderung des EU-Parlaments zu einem Rechtsschutz für EU-Bürgerinnen auf Augenhöhe mit denen von US-Bürgerinnen mauert die US-Seite jedoch. Auch sind die Angelegenheiten der nationalen Sicherheit und die dafür verantwortlichen Behörden, wie zum Beispiel die NSA, explizit von dem Abkommen ausgenommen. Ein weiteres Einknicken der Politik vor den Diensten.
Narzekają dziennikarze, nigdy nie przeszła, nie ma ani jakiej szans.
Co będzie dalej, kto to wie? Wciąż jestem blisko obok siebie.
Der nach dem Sturz von Präsident Janukowitsch gebildeten Übergangsregierung scheint die Kontrolle über den Osten des Landes zu entgleiten. Eine Rolle spielt dabei der von den russischen Medien verbreitete Vorwurf, es handele sich um eine Regierung von Faschisten. Es rächt sich, dass nachdem zwei größere Parteien abgewinkt hatten, ausgerechnet die tatsächlich rechtsradikale Svoboda in die Übergangsregierung aufgenommen wurde. Dies ließe sich durch Wahlen korrigieren, aber so viel Zeit wollen die prorussischen Kräfte Kiew anscheinend nicht lassen. Nun, wie lebt Mensch in Kiew als Linker oder Linke? Hofft Mensch auf antifaschistische Hilfe aus Russland? Oder ist mit der Übergangsregierung alles in Butter? Kollege Jan sprach mit Ilja von der direkten Aktion Studentische Union, die vor 6 Jahren gegründete Aktion strebt die Bildung einer starken studentischen Bewegung mit horizontaler Organisation an. Sie ist gegen die Kommerzialisierung des Bildungssystems und für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Studierende. Die direkte Aktion ist antinationalistisch und kooperiert mit verschiedenen anderen linken Gruppen in der Ukraine, wie zum Beispiel der Ukrainischen Konföderation der anarchosyndikalistischen Arbeit.
Sie sind von der direkten Aktion Union der unabhängigen Studentinnen und Studenten. Wie hat sich die direkte Aktion zum Maidan verhalten? War sie dafür oder dagegen?
Eine große Zahl von Mitgliedern und Unterstützern der direkten Aktion hat die Maidan-Bewegung kritisch unterstützt und an manchen Initiativen teilgenommen und dabei versucht, den Einfluss der Rechtsradikalen auf dem Maidan zu vermindern. Zum Beispiel haben viele Aktivisten und Aktivistinnen der Union zusammen mit anderen Linken eine Initiative organisiert und an ihr teilgenommen, die Krankenhauswachen hieß. Während der Auseinandersetzungen wurden die Krankenhäuser bewacht, um Verletzte vom Maidan vor Entführungen durch die Polizei oder die Miliz zu schützen. Außerdem hat die direkte Aktion Studentenunion eine Versammlung der Studentinnen und Studenten in einem besetzten Haus eines Ministeriums im Zentrum von Kiew organisiert, um die Erfahrung der Selbstorganisation unter die Protestierer zu bringen. Zuletzt haben wir an der einwöchigen Besetzung des Bildungsministeriums in Kiew teilgenommen und dadurch die neue Regierung dazu gezwungen, auf ihre Absicht zu verzichten, Irina Firion von der rechtsradikalen Svoboda zur Bildungsministerin zu machen. Außerdem haben wir das Bildungsministerium dazu gezwungen, ihre gesamten Finanzen im Internet offenzulegen. Und das tun sie nun auch. Aber wir verstehen natürlich, dass auf dem Maidan und jetzt beim Post-Maidan Nationalisten und sogar Rechtsradikale eine Hegemonie haben. Deshalb haben wir versucht, das zu bekämpfen. Und wir propagieren unter den normalen Protestierenden, dass Nationalismus nicht die Antwort auf die Situation der Ukraine ist.
Glauben Sie, dass Sie als Linke nun in Kiew in Gefahr sind?
Danger in Kiew.
Yes, even during active phase of these protests on Maidan, there were some fighting.
Ja, selbst während der Kämpfe um den Maidan gab es einige Kämpfe, einige Attacken gegen Linke und Feministinnen von Rechtsradikalen auf dem Maidan. Ich wurde sogar persönlich von Mitgliedern der Partei Svoboda angegriffen. Und jetzt ist die Situation natürlich sehr schwierig, denn die Rechtsradikalen haben nun mehr Legitimation in den Augen der einfachen Leute. Und ich denke, sie sind nun besser mit der Polizei verbunden. Da war zum Beispiel ein Kamerad, der als medizinischer Helfer auf dem Maidan gearbeitet hat und von den Rechtsradikalen angegriffen wurde.
One of our comrades, who was a medical volunteer during Maidan, was attacked by far right.
Hoffen Sie, dass sich mit der Präsidentenwahl und wenn eine neue Regierung kommt, da etwas ändert? Dass die äußere Rechte etwas von ihrem Einfluss verliert oder wird das unter den Oligarchen immer das Gleiche sein?
A little bit of its influence, or are it all the same with the oligarchs?
Es ist sehr schwer, jetzt irgendeine Prognose abzugeben, denn die Situation in den östlichen Regionen ändert sich sehr rasch. Daher bin ich mir nicht einmal sicher, ob es im Mai Wahlen geben wird. Die neue Regierung versucht nun, Rechtsradikale, die auf dem Maidan sehr aktiv waren, zu unterdrücken. Zum Beispiel hat die Polizei Mitglieder der Svoboda und des rechten Sektors in der Region von Kharkiv gestoppt. Sie wollten bewaffnet an den Maidan-Demonstrationen von Kharkiv teilnehmen und sie wurden von der Polizei gestoppt, geschlagen und festgenommen. Meiner Meinung nach hat die Regierung erkannt, dass sie diese Leute nicht völlig kontrollieren kann. Sie machten den Eindruck, als seien sie Leute, die Pogrome veranstalten. Manchmal wollen sie mit einigen von ihnen kollaborieren, aber sie wollen sie auch unterdrücken.
Beaten and arrested by police. So, on my opinion, government understands that they cannot completely control these people. They look like pogromщики. So, from one side, they want to collaborate with some of them, but from other hand, they want to oppress the most.
Denken Sie, Russland sollte eine antifaschistische Aktion in der Ukraine machen, so wie auf der Krim? Meinen Sie, dass Russland das Recht hat, im Osten der Ukraine so etwas zu machen wie auf der Krim?
Something like it did in Crimea, in the east of Ukraine.
I cannot comment about some international law situation, but actually.
Ich kann nicht die Situation des internationalen Rechts kommentieren, aber das ist für mich auch nicht so wichtig. Wir haben auch viele Freunde und Kameraden aus Russland, die an der antifaschistischen Bewegung teilnehmen. Heute ist Russland autoritär. Alle Arten von Oppositionellen und unter ihnen Atheisten und Antifaschisten sind in großer Gefahr. Sie können verhaftet werden, sie können entführt werden, sie können geschlagen werden, sie können sogar umgebracht werden. Daher denke ich, dass die Situation in Russland sogar schlimmer ist, in einigen Dimensionen schlimmer als in der Ukraine. In der Ukraine ist die Freiheit sehr gering, aber es gibt die Möglichkeit zu einiger legaler Arbeit wie Gewerkschaftsinitiativen und dergleichen. Aber in Russland hat man jetzt keine Möglichkeiten. Meiner Meinung nach sind die Aktionen Russlands das Gegenteil von Antifaschismus.
In this dimension is even worse than in Ukraine. Now in Ukraine we have very low but some abilities to some legal work, like union activists, like leftists, like civil society, but in Russia there is no any ability to do this. In my opinion, so-called anti-fascist action are completely opposed to anti-fascism.
Das anarchistische Radio Berlin sprach im März diesen Jahres mit einem Mitglied vom Anarchist Black Cross ABC aus Weißrussland. Thema waren inhaftierte Anarchistinnen und Anarchisten in Weißrussland, die politische Situation im Land und den Nachbarstaaten und die Infotour durch einige europäischen Länder im April und im Mai. Am vergangenen Samstag, den 12. April, machten zwei Aktivistinnen auch in der Freiburger KTS-Station. Das Gespräch wurde mit einer anderen Stimme neu aufgezeichnet, um die Identität der oder des Sprechers, der Sprecherin zu schützen. An dieser Stelle nochmal danke an das anarchistische Radio Berlin, welches das Audio zur Verfügung stellte. Radio Dreieckland hat es ins Deutsche übersetzt. Wie ist die derzeitige Lage der Inhaftierten?
Die Situation ändert sich ständig. Wir versuchen jeden Monat auf abcbelarus.org Updates auf Englisch zu geben. Da fassen wir die Veränderungen zusammen. Leute, die Englisch verstehen, können sich das auf unserer Webseite ansehen.
Iha Aljanevich hat im Gefängnis ein Buch geschrieben, basierend auf seinem Tagebuch. Wie wird es verbreitet und wie sind die Reaktionen in Weißrussland?
Das Buch selbst wurde 2012 mit der Hilfe eines anarchistischen Kollektivs veröffentlicht. Da es in Weißrussland keine Möglichkeit zur Publikation gab, erschien es in Russland. Derzeit wird es in verschiedenen Buchläden und auch bei kulturellen Veranstaltungen verbreitet. Iha hat 2013 eine Auszeichnung für das beste in einem weißrussischen Gefängnis geschriebene Buch bekommen. 2012 wurden 1000 Kopien für Russland und Weißrussland gedruckt. Weitere 1000 entstanden ein Jahr später, nur für Weißrussland. Wir haben in dem politisch interessierten Teil der Bevölkerung ein großes Interesse an dem Buch wahrgenommen. Das Buch hat es außerdem geschafft, anarchistische Ideen denen näher zu bringen, die sonst keine Berührungspunkte damit haben. Es hat sie nicht zwangsläufig zu Anarchistinnen gemacht, aber es zeigte ihnen die Existenz von Anarchismus als einer ernsthaften politischen Theorie.
Wie ist die Situation anarchistischer Arbeit in Weißrussland Anfang 2014, insbesondere Antirepressionsarbeit?
Es gibt verschiedene anarchistische Gruppen, die im Land aktiv sind. Die Initiative gegen Gentrifizierung, Food Not Bombs, Revolutionary Action, das anarchistische Schwarze Kreuz. Außer der revolutionären Aktion haben alle Gruppen einen spezifischen Fokus oder ein besonderes Thema.
Anti-Gentrifizierung ist in Deutschland ein wachsendes Problem. Könntest du kurz die Form der Gentrifizierung in Weißrussland beschreiben und was die Leute dagegen tun?
Das ist tatsächlich ein wachsendes Problem. In vielen Städten auf der ganzen Welt werden die alten Stadtzentren saniert und zu etwas Hässlichen wieder aufgebaut. Der Hauptfokus der Anti-Gentrifizierungsinitiative ist derzeit Minsk. Dort sind die Veränderungen am sichtbarsten. In Minsk passiert Gentrifizierung nicht nur in der Stadtmitte, sondern überall in der Stadt. Die Preise steigen und die Investoren bauen Häuser in den Hinterhöfen anderer Gebäude, nur um alles so komprimiert wie möglich zu machen. Eine andere Kraft hinter der Gentrifizierung ist das Geschäft. In der Stadtmitte gibt es nicht mehr viel Platz für den Bau von Bürogebäuden, also versuchen sie, an die besten Flächen, die es gibt, heranzukommen, selbst wenn das die Zerstörung von öffentlicher Infrastruktur bedeutet. Ein Beispiel: Ein Projekt ist, die neue Bushaltestelle kaputt zu machen und an seiner Stelle ein Business Center für das russische Gasunternehmen Gazprom zu bauen. Die Welthockeymeisterschaft ist noch ein weiterer Grund für Gentrifizierung. Eine komplette Infrastruktur, die nur ein einziges Mal genutzt wird, und zwar von den ankommenden Touristinnen. Die Leute nutzen meist legale Mittel und Wege für ihren Kampf, Beschwerden schreiben, an öffentlichen Debatten teilnehmen und so weiter. Manchmal hilft's, manchmal nicht. Manche Leute machen bei Gelegenheit auch mal illegale Aktionen, machen Zäune kaputt, hindern die Leute daran, an die Arbeit zu gehen oder führen illegale Demos durch.
Welche Folgen hat eure Antirepressionsarbeit konkret?
Was die Antirepressionsarbeit angeht, da kannst du das in zwei Teile spalten: Repression vorbeugen und mit seinen Konsequenzen umgehen. Der erste Part besteht darin, verschiedene Gruppen aufzuklären, wie sie mit Repression umgehen können. Manchmal gibt es praktische Übungen, wie mit der Polizei zu kommunizieren ist, wie mit Polizeiüberfällen und Razzien umzugehen ist, wie mit den Taktiken der Geheimpolizei und so weiter. Bei diesen Übungen berücksichtigen wir die spezifischen Gruppen und die Gefahren, der sie von Staatswegen ausgesetzt sein könnten. Der zweite Teil findet statt, wenn Leute schon Repression erfahren haben, wenn sie in Haft geraten, festgenommen werden oder mit der Geheimpolizei konfrontiert werden. In diesen Fällen versuchen wir, den Leuten Ratschläge zu bieten, was sie tun können und die bewährten Vorgehensweisen. Wir unterstützen sie auch finanziell, wenn es nötig sein sollte. Derzeit gibt es zwei Prozesse gegen Antifaschisten in Brest. Die brauchen finanzielle Unterstützung für Anwälte, Bußgeld, Bücher und andere Dinge, die sie im Gefängnis gebrauchen können. Wir versuchen außerdem, die Notwendigkeit von Sicherheitsvorkehrungen zu empfehlen, bevor etwas passiert. Manchmal musst du den Leuten erklären, warum sie eine Übung brauchen oder warum sie eine Broschüre lesen sollten, wenn sie doch gerade gar keine Repression erfahren. Das allgemeine Level von Repression ist immer sehr hoch. Leute kommen in Schwierigkeiten, einfach weil sie an irgendeiner Initiative teilnehmen.
Habt ihr den Eindruck, dass die Strategie funktioniert? Wenn ja, wie?
Die Anarchisten eingeschlossen, die in der Liste der politischen Gefangenen stehen. Sie haben Einfluss auf die Situation genommen, indem sie ihre Fälle durch die oppositionellen Medien und im Ausland publik gemacht haben. Die ganze Sache half einem jungen Mann, aus dem Gefängnis rauszukommen, obwohl er einen Entschuldigungsbrief an den Präsidenten schreiben musste. Er befindet sich derzeit an einem sicheren Ort außerhalb des Landes.
Die Ukraine, ein direkter Nachbar von Weißrussland, verzeichnet gerade gewaltige Umbrüche, sogar mit der Bedrohung eines Krieges. Habt ihr Kontakt zu Genossinnen und Genossen dort? Wenn ja, wie kann in diesem Kontext Solidarität ausgedrückt werden?
Wir haben Kontakt zu Leuten in der Ukraine, aber die Informationen, die wir über die Situation dort bekommen, variieren je nachdem, von wem sie kommen. Sicher ist, dass die Bewegung derzeit alles braucht, von Geld bis zu psychologischem Beistand. Die Leute, die diese Unterstützung bieten, sollten sich dessen bewusst sein, dass einige Gruppen anfingen, mit Nationalistinnen zusammenzuarbeiten. Ihre Unterstützung könnte also in den Händen dieser Nationalistinnen landen.
Kannst du uns mehr über diese anarchistischen Gruppen erzählen, die mit Nationalistinnen und Nationalisten zusammenarbeiten? Das klingt wie eine seltsame Allianz.
Diese Gruppen rechtfertigen sich damit, dass es eine Notwendigkeit in revolutionären Zeiten sei. Auch mit dem Fakt, dass diese Nationalistinnen mehr und mehr linke Argumente in ihre Kritik am wirtschaftlichen und sozialen System verwenden. Die Lösungen, die sie vorschlagen, sind auch eine Mixtur von Anarchismus und Nationalismus. Was die individuellen Gruppen betrifft, ist es schwierig zu sagen, wer genau das tut, weil die Situation nicht ganz klar ist.
In Russland wird Präsident Putin gegenüber der Zivilgesellschaft immer strikter. Vor allem für die LGBT-Gemeinde wird das Leben dort immer schwerer. Habt ihr mit euren Kontakten zu ABC Moskau und anderen Gruppen den Eindruck gewonnen, dass die Notwendigkeit für Antirepressionsarbeit in Russland gestiegen ist? Oder ist der westliche Blick auf einen sich rasant entwickelnden Polizeistaat eine verzerrte Sicht der Dinge?
Die Situation der sogenannten politischen Freiheit in Russland wird jedes Jahr immer schlechter. Sie entwickelt sich nicht so rasant wie zum Beispiel in Weißrussland. Aber aufgrund der Medienberichte und den Informationen unserer Genossinnen vor Ort ist klar, dass die Repression mit einer immer reaktionärer werdenden Regierung schlimmer wird. Wenn wir das berücksichtigen, ist immer mehr Antirepressionsarbeit nötig, damit die Bewegung überleben und wachsen kann, sogar im Angesicht permanenter staatlicher Repression.
Ihr plant eine neue Informations- und Solidaritätstour durch Europa. Wo können die Leute euch treffen?
Wir reisen durch Deutschland, Frankreich, Spanien, die Schweiz, Österreich, die Tschechische Republik und vielleicht noch durch andere Länder in Osteuropa. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, checkt einfach eure lokalen anarchistischen Veranstaltungen. Vielleicht werden wir ja da sein.
Was ist neu an dieser Tour? Was können Leute, die euch in den letzten Jahren schon einmal haben sprechen hören, dabei lernen?
Bei dieser Tour gehen wir weniger auf die Situation in Weißrussland an sich ein, sondern mehr auf den derzeitigen Stand von Repression gegenüber der anarchistischen Bewegung und wie wir damit umgehen. Wir wollen nicht so viel über das Land reden, aus dem wir kommen, sondern mehr über die Erfahrung, die wir bei unseren Kämpfen gegen alltägliche Repression gemacht haben.
Letztes Jahr und auch 2011 habt ihr Touren durch Europa gemacht. Wie waren eure Erfahrungen damit? Mit, auf einer politischen, finanziellen und menschlichen Ebene. Konntet ihr lang andauernde Anknüpfungspunkte herstellen?
Wir konnten Kontakt zu Leuten, die Soli-Arbeit machen, aufnehmen. Wir lernten von den Leuten und konnten auch Themen mit reinbringen, mit denen sie nicht so vertraut waren. Wir konnten etwas Geld aufbringen, das wir immer noch verwenden. Wir konnten auch Kontakte zu Leuten knüpfen, die uns auf lange Sicht unterstützen. Sie schicken uns Soli-Fonds und helfen uns mit anderen wichtigen Dingen. Auf diesen Infotouren fanden wir Genossinnen und Freundinnen, mit denen wir gemeinsame Projekte entwickeln. Damit bringen wir die Welt dem Utopia, für das wir kämpfen, ein bisschen näher.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.